ist das Zwerchfell deswegen etwas Spezielles, weil es der erste posturale Muskel ist, um zu arbeiten, wenn der Mensch auf die Welt kommt.
Also das wird weithin unterschätzt, dahingehend, dass vielen einfach nicht klar ist, dass das Diaphragma fast an der kompletten Wirbelsäule Verbindung hat.
Immer wieder findet man drunter Eishockeyspieler, die dann ihre Rückenschmerzen haben. Und die haben einen super Sixpack-Bauch, aber du siehst, die können nicht atmen.
Dass dann eben auch auf die nervale Steuerung des Körpersystems, vegetatives Nervensystem, auch eine ganz erhebliche Auswirkung hat.
Untersuchungen gemacht mit Kernspin, funktionellem Kernspin, wo wir gesehen haben, wie Atmung verläuft, wenn du Blockaden hast in der Wirbelsäule.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und dieses Mal habe ich Ihnen ein Interview mitgebracht von gleich zwei Personen, und zwar mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother und dem Orthopäden Dr. Voracek. Und wir haben gesprochen über das Diaphragma bzw. das Zwerchfell und die Besonderheiten. Wir haben ja in vielen Schulungen, Präsenzseminaren, aber auch in Webseminaren schon öfters über das Diaphragma und seine Beziehung zur Biomechanik, seine Beziehung zur auch Entsäuerung, Entgiftung des Körpers gesprochen und auch was das Zwerchfell für einen Einfluss auf das Vegetativum hat. Und diesmal möchte ich die beiden Experten und über 20 Jahre Anwender der Mikrostromtherapie fragen, was ihre Erfahrungen aus der Praxis sind. Und natürlich ganz spannend, auch Dr. Voracek hat sich im Rahmen Forschung auch damit sehr lange auseinandergesetzt und erklärt, was beispielsweise unter einem funktionellen MRT eigentlich mit dem Zwerchfell passiert bei bestimmten Indikationen und Erkrankungen und auch, was das Zwerchfell mit der Entwicklung von Kindern bzw. von Babys zu tun hat. Aber jetzt genug von mir. Dieses Podcast-Interview ist in zwei Teile aufgeteilt, weil es so lange gedauert hat, dachte ich mir, es macht Sinn, wir teilen es in zwei Teile auf. Und Sie finden dazu auch ein YouTube-Video. Also alle Links natürlich wie immer in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung. Das YouTube-Video finden Sie auf youtube.de und dann einfach mal nach Luxamed suchen, aber wie gesagt auch in den Shownotes. Und der zweite Teil kommt bereits in den nächsten Tagen schon heraus. Also da können Sie sich auf jeden Fall drauf freuen, denn wie gesagt, hier sprechen wir über total spannende Inhalte aus dem Bereich manuelle Therapie, funktionelle Anatomie, aus dem Bereich Biomechanik, Osteopathie und so weiter. Also wird auf jeden Fall spannend. Aber jetzt genug von mir, jetzt geht es los und wir hören uns am Ende des Interviews noch einmal wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, nämlich den Physiotherapeuten Matthias Rother aus Heidelberg und den Orthopäden Dr. Voracek aus Memmingen, und wir sprechen heute über das Diaphragma, den Musculus Diaphragma. Und ich bin total gespannt, was die beiden mir erzählen. Wir kennen uns schon wirklich viele Jahre. Ich darf sagen, glaube ich, ja, über 20 Jahre. Ja, 20, ja, doch, das kommt hin.
Bestimmt.
Ja, ne, in diese Richtung
also,
hinein.
Wenn ich recht erinnere, war das 99 oder 2000. Da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, 2000 war das.
Also
2000
schon.
war es. 2000 erster, und da haben wir uns in Österreich. Wir haben
in
Marius in der Klinik getroffen.
Altenhofen oder Althofen. Wie hieß denn das
Ich weiß es nicht mehr, aber da.
Ja, ich glaube, Altenhofen, weil das war so eine Klinik, ne? Vom
Ja,
Primarius. Primarius Puff. Interessanter Name. Gut, an
da
der
haben
Stelle.
wir auch nichts für.
Ja, okay, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Genau.
Ja, nein, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, wir haben ja auch schon viele coole Seminare generell zusammen gemacht, nicht nur Webseminare, wir haben auch schon Podcasts gemacht zusammen. Wir haben aber auch Präsenzseminare gemacht zusammen. Gerade letztes Wochenende fand ich eine sehr, 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 sehr coole Veranstaltung, eigentlich
Ja.
federführend von Dr. Schellenberg, das Thema Hypnose, Hypnosetherapie, Hypnoseausbildung und das Thema Hypnose und Mikrostrom, fand ich, glaube ich, eine sehr gelungene Veranstaltung. Aber heute soll es ja um eben den oder das Diaphragma gehen, das thorakale Diaphragma. Und dann würde ich sagen, ja, was ist denn eigentlich, sag mir mal bitte, und vor allem auch den Zuhörern, was ist denn eigentlich das Besondere am Diaphragma. Also was hat das für einen speziellen Stellenwert, wenn wir generell mal über ja, die Muskulatur sprechen?
Soll ich die ersten Worte ergreifen? Mach ich einfach mal. Das Diaphragma ist, also das wird weithin unterschätzt, dahingehend, dass vielen einfach nicht klar ist, dass das Diaphragma fast an der kompletten Wirbelsäule Verbindung hat. Also nicht nur über die rein muskulären Insertionen in den entsprechenden Wirbelkörpern, sondern auch über Faszienstrukturen noch, geht das bis in den Nacken hoch, beziehungsweise nach Kaudal weit in die Lendenwirbelsäule hinein. Und wenn die Spannung im Diaphragma da nicht stimmt, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dann haben wir einfach über die Gebühr Zugkräfte auf die Wirbelsäule, was sich dann natürlich auf die Beweglichkeit auswirken kann oder auswirkt, ganz definitiv. Und dann bricht da so eine ganze Kaskade an Funktionsstörungen los, rein biomechanisch. Also man kann das auch durch relativ einfache Tests da validieren an den Extremitäten, Beispiel Außenrotation in der Schulter oder Rotationsfähigkeiten im Hüftgelenk oder Dorsalflexion an den Füßen. Das sind mal so ein paar ganz, ganz einfache oberflächliche Tests oder Nackenrotation testet man und dann behandelt man das Zwerchfell. Und wenn man das Zwerchfell behandelt hat, dann sieht man, dass diese Beweglichkeiten sich maßgeblich verbessern. Und daran kann man erkennen, welche Auswirkungen das haben kann, wenn das Zwerchfell zu viel Spannung hat. Und dann kommt natürlich noch der Fakt dazu, dass das dann eben auch auf die nervale Steuerung des Körpersystems, vegetatives Nervensystem, auch eine ganz, ganz erhebliche Auswirkung hat, wenn das Zwerchfell einfach zu viel Spannung hat. Das mal so als Intro von mir. Dr. Voracek hat da sicherlich auch noch was dazu zu fügen, schätze ich mal.
Grundsätzlich, wenn ich von der Entwicklung, der menschlichen Entwicklung ausgehe, dann ist das Zwerchfell deswegen etwas Spezielles, weil es der erste posturale Muskel ist, der anfängt zu arbeiten, wenn der Mensch auf die Welt kommt. Mhm. Das ist der allererste Muskel, das heißt, das ist Einatmen, Ausatmen, das ist das Erste. Und daher ist ganz wichtig, dass dieser Muskel richtig sauber arbeitet, weil bevor das Kind, sagen wir, nach der 6. Lebenswoche anfängt, mit anderen posturalen Muskeln sauber zu arbeiten, was ja dann Musculus transversus abdominis ist, entwickelt natürlich das Zwerchfell seine basale posturale Funktion, also es ist diese Stützfunktion. Wenn wir uns die kleinen Kinder anschauen, wie die da liegen, dann sehen wir schon, es gibt Kinder, die zum Beispiel eine andere Atmung haben, wenn sie liegen. Man sieht, welchen Bezug das dann zu der Wirbelsäule entwickelt. Und wegen dem Beckenboden zusätzlich natürlich, weil es ein konträrer Muskel ist, wo die Muskulatur des Zwerchfells genau gegenüber liegt zum Beckenboden. Mhm. Und dadurch hat es einen massiven Einfluss auf die Entwicklung, auf die Haltungsentwicklung der Wirbelsäule. Und daher sind ja auch zum Beispiel bei Kampfsportarten wird sehr viel darauf geachtet, wie man atmet, dass man sauber atmet, dass das Zwerchfell richtig funktioniert, weil die Stabilität der Wirbelsäule fängt im Endeffekt bei der Atmung bereits an. Und wenn man richtig arbeitet, wenn man richtig atmet, dann hat man auch eine ganz andere stabile Wirbelsäule. Und deswegen, wenn das Zwerchfell aufgrund irgendwelcher anderen Schädigungen, das können natürlich Infektionskrankheiten sein, das merkt man ja auch selber, wenn man krank ist, wenn man hohes Fieber hat, wenn man Grippe hat, wenn man Lungenentzündung hat, dann arbeitet das Ganze nicht und man kann sich auch nicht so richtig bewegen, abgesehen von anderen Problemen. Aber daher ist das Zwerchfell also basal ganz, ganz wichtig und wie der Matthias gesagt hat, hat der Einfluss auf die gesamte Wirbelsäule. Und man muss schauen, dass viele Leute, wenn ich zum Beispiel bei Patienten anfange, sie zu therapieren, wenn sie Rückenprobleme haben, dann fange ich oftmals mit der Brustwirbelsäule an. Weil es ist so ein Knackpunkt mit der Brustwirbelsäule. Von dort geht es nach oben und von dort geht es nach unten. Und wenn wir uns den Verlauf der Muskulatur anschauen, die im Endeffekt von oben vom Kranium, also von der Halswirbelsäule, die geht bis Mitte in der Brustwirbelsäule und von dort geht es wieder nach unten. Das heißt, funktionell gesehen haben wir zwei Teile, was die Muskulatur betrifft, was die Anatomie sagt. Da haben wir die Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Aber von der Muskulatur her ist es gar nicht so. Und da spielt natürlich das Zwerchfell eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Okay, also das heißt, du sagst, funktionell betrachtet ist es tatsächlich so, dass im Prinzip die beiden Bereiche ineinander übergehend sind. Also Lendenwirbelsäule über die Brustwirbelsäule in die Halswirbelsäule.
Ja. Und du musst bei der Therapie oftmals mit der Atmung beginnen, weil viele Leute atmen falsch, logischerweise. Ja. Das weiß nicht, Matthias. Die atmen entweder oben in den oberen Brustkorb oder nur in den Bauch, aber dass sie richtig den Bauchraum aufmachen, also den Thorax, die Thoraxatmung, das können viele gar nicht, weil sie sich gar nicht dieser Atmung bewusst sind. Und da muss man oftmals mit der Therapie beginnen. Das kennen wir ja von Wojta, das kennen wir ja von DNS oder von Bobart, dass die Ansätze dort beginnen.
Ja, das ist absolut so. Ich sehe das auch so, oder wenn wir von der Systematik des Reflexmuskelsystems mal herrühren, da wird das Zwerchfell ja auch als der wichtigste Reflexmuskel angesehen oder derjenige, der als erstes anspringt. Denn wenn irgendein Trauma über uns herfällt, dann ist der erste Schreck in der Atmung, dass man kurz innehält oder tief einatmet in der Schreckatmung, und das ist dieser pathologischer Spasmus, der sich dann in den Muskel einfrisst, und da bleibt der Muskel dann drin hängen und kann sich nicht mehr komplett von selber befreien. Es sei denn, man geht natürlich da selbst in intensiven Eigenübungen, ob es nun Yoga, Meditation, Übungen, irgendwas in der Richtung ist, da kann man schon auch eine Menge machen. Wenn man da Hilfe braucht von dem Therapeuten, dann muss der Therapeut eben diese Struktur ganz gezielt und intensiv bearbeiten. Das ist ganz definitiv so. Und das ist vielen leider nicht bewusst. Und da hängt der Schlüssel zwischen einem erfolgreichen oder nicht ganz so erfolgreichen Therapieverlauf, wenn man da eine Behandlungsserie ansetzt, egal worum es geht, was zu tun ist. Ja. Das ist für mich da ganz, ganz essentiell. Und wir haben in verschiedensten Bereichen, Pflaster, du hattest das ja gerade eben schon angesprochen, haben wir eben diese Vernetzung oder wie soll man es formulieren, der Weitertransport der Pathologien. Ja, das Zwerchfell ist das, wenn wir es mal ein bisschen auseinandersetzen wollen, das thorakale Diaphragma, dann gibt es ein kraniales Diaphragma und dann gibt es das Beckendiaphragma, Beckenboden. Ja, und diese Systeme, die kommunizieren miteinander allein durch ihre anatomischen Strukturen, die ja bestehen. Ja, Pathologien geben sich da weiter. Im physiologischen Status werden physiologische, also gute, gesunde Spannungsverhältnisse und Bewegungen weitergetragen. Aber in der pathologischen Situation ist das eben ganz genauso. Wenn da ein Baustein nicht gut funktioniert, wird das fortgetragen und dann breitet sich das im kompletten Körpersystem aus.
Du siehst ja, wenn du Patienten hast, die Bandscheibenvorfall oder Rückenschmerzen haben, was machen sie als Erste? Die Atmung läuft falsch. Das heißt, sie können oftmals gar nicht tief einatmen, weil es mit Schmerzen verbunden ist. Und da muss man natürlich ansetzen, gerade, dass die Leute lernen, sauber zu atmen, entspannter zu atmen und sämtliche weiteren Funktionen, die wir auch mit der Psyche gekoppelt haben, Stress haben, wenn wir Angst haben, dann atmen wir natürlich ganz anders. Und wir können natürlich über die Atmung sehr viel ausdrücken. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir natürlich ein Problem, das sich dann natürlich strukturell darstellt. Weil wenn ich zum Beispiel bedenke, ich habe ein Zwerchfell, das nicht sauber arbeitet, und das steht gegenüber dem Beckenboden, wenn ich das zeige, so, dann kann ich keinen richtigen Druck ausüben. Dann geht mir der Druck verloren. Das heißt, es geht so, dass die Wirbelsäule massiv belastet wird, die Bandscheibenstrukturen werden massiv belastet und es kommt dann natürlich sekundär zu Schädigung. Das heißt, wenn ich Wirbelsäule-Problematik habe im Bereich der Lendenwirbelsäule, muss ich mich immer fragen, wie steht das Zwerchfell, wie atmet der Patient? Und natürlich ist das noch die Frage der Bauchrückenmuskulatur und so weiter. Mhm. Aber mit der Atmung muss man dem Patienten zeigen, dass er da selber viel selber helfen kann.
Absolut, absolut. Das, was wir jetzt besprochen haben, das ist im großen Teil alles Biomechanik, nennen wir es mal so. Was das biochemisch für Auswirkungen hat, das kann man sich eben, hast du das gerade gehabt, das Zwerchfell und der Beckenboden. Und wenn das physiologisch und gut funktioniert, dann ist jeder Atemzug eine Art Eigenmassage der Organe, des Organsystems. Mhm. So, und das hat maßgeblichen oder einen deutlichen Einfluss auf die Organfunktion. Und dann sind wir bei der Biochemie, dann sind wir beim Stoffwechsel, dann sind wir bei gescheiter Ernährung der Zellen des Organismus und eben auch bei gescheiter Entgiftung und Ausleitung und Entlastung. Das ist dann der nächste große Faktor, der da latent immer dann bei der Pathologie ungünstig Auswirkungen hat. Und allein schon verschlechterte Atmung. Wenn die Atemzüge nicht gut sind, dann kriegen wir nicht adäquat Sauerstoff, beziehungsweise können nicht adäquat CO2 und Konsorten abatmen.
Ja? Wenn du jetzt, du hast jetzt unten im Bauchraum, wenn du jetzt nach oben gehst in den Thoraxbereich, dann sehen wir, dass zum Beispiel der Blutdruck sich erhöht.
Natürlich.
Ja. Herzfunktion wird belastet. Ja. Und das heißt, wenn wir natürlich einen erhöhten Blutdruck haben, dann merken wir auch bei den Patienten, sie haben auch eine schlechte Atmung.
Ja.
Und also ich denke, dass eine Therapie, was sagen wir mal von der Orthopädie her, von der orthopädischen Seite her, gekoppelt ist mit Problemen mit beiden Schultern zum Beispiel, mit der Wirbelsäule, aber auch mit den Hüften zum Beispiel, den Hüftgelenken, ohne dass ich an der Atmung mir einfach bewusst bin, wie der Patient atmet, ohne dass ich das auch feststelle, dann fehlt mir ein therapeutischer, sagen wir mal, Eckpfeiler und habe dann mehr Schwierigkeiten, sagen wir, dem Patienten zu helfen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also diese Auswirkungen sind, ja, für mich sind sie eindeutig. Du weißt, wie ich arbeite die ganze Zeit schon seit Jahrzehnten. Das ist für mich ein ganz zentraler Baustein und man kann das auch von manuellen Behandlungstechniken, in welcher Art jetzt auch immer, kann man das auch abkoppeln. Man kann das zum Beispiel oder ganz sicherlich in Training, in Übungen einbauen. Und das habe ich gerade in den letzten Monaten, habe ich einige sehr, sehr junge Sportler gehabt, die da Problematiken hatten. Und ich habe mir da angeguckt, was da nicht funktioniert hat. Und was da aufgefallen ist, es war keine Ökonomie in den Bewegungsabläufen drin. Es war keine Kopplung der Bewegungsabläufe in ein ökonomisches, effizientes Atmen zu finden. Und da war ich offen gestanden ziemlich entsetzt. Das waren, also die eine kennst du sogar, das ist eine junge Tennisspielerin, die war mal bei dir. Die ist jetzt bei mir, weil sie hier in der Gegend wohnt. Das ist das eine Beispiel, die ist 13 Jahre alt. Dann habe ich eine Ruderin, die ist 15 und eine Topgolferin, die ist Bundeskader, die ist, wie alt ist die? 17,5. Und alle drei haben statische Defizite, keine Stabilität. Und alle drei sind nicht in der Lage, einfachste Übungen mit der Atmung effizient und ökonomisch gekoppelt auszuführen. Und ich habe dann so ein bisschen nachgefragt, machen eure Athletiktrainer mit euch sowas? Nicht, nein. Nein, die können einfachste Übungen nicht ausführen. Die haben mir alle möglichen Sachen gezeigt, die kompliziertesten, tollsten Dinge aus irgendwelchen Trainingslehrbüchern, die sie von ihren Athletiktrainern bekommen haben. Aber diese Trainingspläne an sich sind nicht schlecht, aber sie werden nicht adäquat angeleitet.
Ich meine, sie haben
Kleinigkeiten fehlen da. Die werden nicht adäquat angeleitet und dann leisten die nur eine Trainingsquantität ab, aber keine Qualität.
Ich meine, sie haben das ganz gut oftmals erstmal über die Muskulatur kompensiert.
Ja, und dann war irgendwann
dass sie
Schluss.
trainiert sind. Aber wenn es längere Zeit dauert, dann kommen. Ich kenne das von auch aus dem Eishockey zum Beispiel. Die Eishockeyspieler, die haben meistens eine sehr gute komplexen Muskelaufbau von den
Ja.
Beinen auf zur Halswirbelsäule. Und die sind gut, aber immer wieder findet man drunter Eishockeyspieler, die dann ihre Rückenschmerzen haben. Und die haben einen super Sixpack-Bauch, aber du siehst, die können nicht atmen. Und
Richtig.
dadurch überlasten sie ihre Wirbelsäule und dann kommen sie mit Rückenbeschwerden. Und
Ja.
da besteht nicht das Training, dass du mit denen trainierst und noch mehr Muskeln aufbaust, sondern
Nein, nein.
du musst ihnen beibringen, wie sie sauber atmen, wie sie tief und entspannt auch reingehen. Wir haben es natürlich letztes Wochenende auch bei dem Hypnosekurs gesehen. Ja, dass
Ja,
wie die
ja.
Atmung ganz, ganz wichtig ist. Und viele eben von diesen Leuten können nicht entspannen. Und so wie sie nicht entspannen können mit den ganzen Muskeln, können sie auch mit der Atmung nicht entspannen. Und dann ist das ein Riesenproblem.
Ja, genau. Und das war bei diesen drei Beispielen, die ich gerade angeführt habe, das war bei allen genau das Kernproblem. Die können einfachste Übungen nicht, die habe ich denen angeleitet und mit diesem, also das ist eigentlich alberner, einfacher Kram an Übungen, ganz paar wenige. Aber mit denen kommen sie jetzt voran. Und die haben alle drei an der zentralen Achse, das heißt im Rumpf, ihr Defizit. Die eine hat vorne also Füßeprobleme und die anderen beiden, die Ruderin und die Golferin, Lumbar. So. Bei der einen ist noch so ein psychosozialer Hintergrund, da will ich jetzt nicht drüber reden. Und ganz eindeutig und ganz offensichtlich. Und wenn dann die Athletiktrainer, bei der Tennisspielerin war das so, die stellen das dann in Frage und sagen, wieso macht er solche Sachen mit dir? Warum verändert er die Bewegungsabläufe? Du machst das doch, aber im Tennis ist das doch sportartspezifisch eine andere Bewegung. Da kommt die dann, kommst du dann verwirrt zurück. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, das weiß ich, aber davon musst du dich jetzt mal abkoppeln, damit du in der Zentralachse stabil wirst. Und die hat es zum Glück, also die versteht mich, die hat komplett nachvollziehen können, was ich von ihr will und was ich mit ihr mache. Und sie merkt auch, dass sie vorankommt. Die ist jetzt nach 9 Monaten endlich wieder auf dem Tennisplatz. So, einfache Dinge. Viel an der Atmung gemacht, viel mit der Atmung gemacht. Du musst die erstmal ewig machen, bis sie wirklich sich getraut hat, angepasst zu atmen dazu, nachdem ich das alles frei gemacht habe, dass es das überhaupt gehen kann.
Ja.
Ja.
Wir haben Untersuchungen gemacht mit Kernspin, funktionellen Kernspin, wo wir gesehen haben, wie Atmung verläuft, wenn du Blockaden hast in der Wirbelsäule,
Ja.
wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, dass sich automatisch immer die Atmung oder diese Atembewegung des Zwerchfells nach oben und das Zusammenziehen und das Entspannen, wie das unterschiedlich ist. Ich habe das auf Videos. Und ich habe das auch manchmal vorgetragen im Rahmen einer anderen Geschichte noch. Und da sieht man auch, dass die Atmung, dass das Zwerchfell praktisch starr ist. Ja, dass
Ja.
es gar nicht arbeitet richtig.
Ja. Und das, also, und man muss sich auch eins vor Augen führen, wenn das Zwerchfell sich nach oben bewegt, nach Richtung Kranial, dann muss es entspannen.
Ja,
Das
du
ist
hast
vielen auch nicht
das.
gut. Das ist ja keine aktive Bewegung des Zwerchfells nach
Ja.
oben. Es muss sich ja entspannen und es muss loslassen bei der
Ja.
Ausatmung und bei der Einatmung zieht es.
Ja.
Und
Das
das
zieht
zieht
runter, da
dann.
geht es runter, da geht es schön runter. Ja.
Richtig,
Da
genau.
kontrahiert es. Also da
Richtig, genau.
produziert praktisch den Unterdruck. Ja. Aber wenn
Ja.
es schon Spasmus ist, dann hast du auch eine deutlich schlechtere Lungenkapazität.
Da kannst du auch nicht mehr ziehen. Richtig, absolut, absolut. Und
Aber
da ist noch ein, das ist mir eben noch eingefallen, eine Komponente noch Richtung Kranial hoch. Wenn wir da die Spannungsverhältnisse,
ja
sagen
gut,
wir mal, Zweifel ausgehen,
wenn
ja.
die Leute eine obere Atmung haben, natürlich sind sie dann verspannt, cervicogranial, haben sie permanente Verspannungen, sie haben die
Ja.
Scapini sind verspannt,
Das
die
sowieso.
ganze Halsmuskulatur
Das sowieso.
und hat natürlich auf die Funktion der Schulter hat es natürlich auch Auswirkungen massive.
Das ist vollkommen klar. Das sind für mich aber fast die oberflächlichen Dinge. Es geht noch eins weiter hoch. Wenn wir die Spannungsverhältnisse in den Schädel rein, und das wird in der Pathologie weitergetragen,
Ja.
fortführen, dann funktioniert das Kranium nicht mehr. Diese Pulsation, die wir von der Osteopathie her betrachtet, Osteopathen, die uns dann beim Podcast zuhören, die werden sofort wissen, worum es geht. Diese Pulsation des Schädelsystems, die ja die primäre Atmung ist, die wird auch beeinträchtigt dadurch. Und dann haben wir im Prinzip schon von dort her eine Beeinträchtigung der Grundsteuerung des Körpersystems an sich. Also das fällt alles schlagartig ganz weit in den Keller runter. Und das muss man sich immer wieder einfach klar machen. Ja, das wird immer gern so plakativ, Zwerchfellatmung, klar, mache ich alles, aber es ist vielen einfach diese erhebliche Vernetzung nicht klar und dann setzen sie das nicht adäquat um oder nicht mit dem entsprechenden mentalen Fokus als Therapeut und als auch als Überbringer an die Leute, die man betreut und behandelt. Ja. Unser Moderator schweigt und guckt.
Nee, der schreibt nicht. Der schreibt nicht, der schweigt nicht, er schreibt, weil ich mache mir sehr viele Notizen dabei, deswegen bin ich relativ still und deswegen bin ich auch videotechnisch, okay, wenn man mich denn da sieht, relativ zur Seite geneigt und ich habe mir sehr, sehr schöne Stichpunkte und ich muss ja auch immer den Aspekt Marketing im Auge behalten. Ich brauche ja Slogans für unseren Social Media Kanäle, unter anderem Instagram, Facebook, Twitter, ja, weniger, aber YouTube und Instagram hatte ich gesagt, aber das sind so unsere Kernkanäle und ich möchte natürlich da auch den Followern, wir haben jetzt fast 3000 Follower auf Instagram. Wir haben über 1000 Follower auf YouTube und dem möchte ich natürlich auch was bieten und da versuche ich mir ein paar Stichpunkte zu machen, um eben das, was ihr sagt, und das ist sehr viel Wissen, das ist sehr viel extrem gutes Know-how. Ich muss ja probieren, das irgendwie transportieren zu können. Der Podcast ist eines, aber ich möchte natürlich das Ganze auch versuchen, so gut es geht, nach außen zu tragen und zusammenzufassen. Deswegen bin ich als am Schreiben und das ist tatsächlich nicht nur ein Spruch. Ja. Hier sind das sind zwei Seiten von den dreien, die ich bereits beschrieben habe. Aber in dem Zusammenhang möchte ich jetzt gerne nochmal auf eine Geschichte zu sprechen kommen. Ich habe mir so ein paar Sachen gemacht.
Das war der erste Teil des Interviews mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother und dem Orthopäden Dr. Voracek zum Musculus Diaphragma. In den nächsten Tagen kommt schon der zweite Teil heraus. Also auf jeden Fall, wenn Sie unseren Kanal noch nicht abonniert haben, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Deezer oder auch auf Amazon Music bzw. Alexa, dann auf jeden Fall jetzt abonnieren und seien Sie gespannt auf die nächste Episode. Noch einmal wichtig, das Video hier bzw. dieser Podcast gibt es auch als Video auf YouTube, aber alle Links dazu und Informationen finden Sie natürlich in den Shownotes. Damit sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.